Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wenn es in einer Gemeinschaft hart auf hart geht, dann wird es für den Glauben interessant. Da darf der Glaube zeigen, was er drauf hat. Schwierigkeiten im Miteinander machen offenbar, was wirklich geistlich in uns lebt. Sie fordern unseren Glauben heraus. Entweder er lebt aus tiefen Wurzeln oder er vegetiert nur am Rande. Gott lässt Probleme zu, damit wir lernen, aus seiner Kraft zu leben und nicht aus uns selbst. Und darum, jede Schwierigkeit hat eine göttliche Verheißung. In jedem Gegenwind ist ein Aufwind. Wir müssen nie daran kaputt gehen. Wir können an der guten Vaterhand Gottes etwas lernen, was wir vielleicht bis dahin noch nie gelernt haben. Es ist kurzsichtig, wenn wir die Probleme nur festmachen an bösen Menschen, an unguten Verhältnissen und uns daran nun weiden oder daran zugrunde gehen. Es ist von Gott her meist viel mehr im Spiel, als wir denken. Petrus zeigt uns einen Weg, wie wir es anpacken sollen. Auf jeden Fall nicht mit Entrüstung und Aufregung, Meckern und Klagen, Herumgiften und Besserwisserei, Scheltwort gegen Scheltwort, wie wir es gehört haben, das löst gar nichts. Da benehmen wir uns nur wie die Kinder Israel in der Wüste. Da kommt nichts dabei heraus. Im Gegenteil, der Glaube geht kaputt. Aber er bekommt Flügel, wenn wir lernen, unter Schwierigkeiten einen geistlichen Weg zu gehen. Und das geht immer. Petrus sagt, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Das ist eine Grundlinie der biblischen Ermahnung überhaupt. Sie kommt immer wieder vor im Philipperbrief, Kapitel 2. Da heißt es, seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einträchtig beieinander. Oder 1. Korinther 1, Vers 10, redet mit einer Stimme und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Oder Epheser 4, Vers 2, lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertraget einer den anderen in der Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Eine Grundlinie der Ermahnung durch die Heilige Schrift hindurch. Diese biblischen Ermahnungen sind keine Überforderungen. Sie sind keine Aufforderungen an uns Menschen, dem alten Wesen nach, nun endlich einmal die Dinge richtig anzupacken, endlich einmal sich richtig zu benehmen, das kriegen wir nicht hin. Aber sie sind sehr wohl eine Aufforderung, den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen Christus anzuziehen. Und das geht immer. Hier wird ganz real an das Geschehen der Wiedergeburt angeknüpft. Die Wiedergeburt ist auch eine Realität. Das ist neues Leben, das wir empfangen, Jesus-Leben, das wir empfangen. Und wir werden gewissermaßen durch die Schwierigkeiten, in denen wir stehen, immer wieder an diese Stelle geführt, dass wir vom neuen Leben her ansetzen. Christus in uns. Das ist der Ansatzpunkt aller neutestamentlichen Ermahnungen. Was ist im Einzelnen gemeint? Seid gleichgesinnt, heißt es bei Petrus. Also seid mit eurem Denken auf das Gleiche ausgerichtet, nämlich auf Christus. Gleiche Gesinnung, das ist etwas anderes als gleiche Meinung. Für unterschiedliche Meinungen gibt es auch in einer Gemeinschaft einen weiten Raum. Der Wahlspruch Zinzendorfs lautet: In den notwendigen Dingen Einheit, in den zweifelhaften Freiheit, in allem aber die Liebe. Seid mitleidig. Also seid mitfühlend. Versetzt euch ruhig mal in die Lage des anderen. Im Griechischen ist da bei diesem Wort gar kein wehleidiger Ton, sondern er drückt einfach das Vermögen aus, die Sache einmal vom Standpunkt des anderen her zu betrachten. Die Liebe lässt nie nur die eigene Einschätzung gelten. Seid brüderlich. Das heißt, seht doch bei Meinungsverschiedenheiten den anderen immer noch als Bruder an oder als Schwester. Betrachtet ihn immer so. Seid barmherzig. Das ist nun ein Grundzug des Wesens Gottes, Barmherzigkeit. Darauf legt der Himmel also sehr viel Wert auch. Da gibt es viele Ermahnungen, die in diese Richtung weisen, seid barmherzig. Es ist immer die Liebe Gottes angesichts von Not, von Schwachheit, von Versagen und Ungenügen um uns her. Seid barmherzig, das ist so etwas wie eine nach unten Bewegung Gottes zu denen, die im Unrecht sind oder im Elend sind oder auch in Schuld sind. Es ist die Herausforderung zur Liebe nach Gottes Art, wo eigentlich nichts Liebenswertes mehr in Erscheinung tritt. Und es ist die helfende Zuwendung angesichts von Schwierigkeiten. Seid demütig. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Bleib bescheiden, werde nicht überheblich. Das sind 5 Aufforderungen des Apostels Petrus angesichts von Spannungen und Meinungsverschiedenheiten und innerhalb einer Gemeinschaft immer sehr hilfreich. Es lohnt sich, den geistlichen Faden dort aufzunehmen und auch wenn es unzureichend geschehen sollte, wir machen immer nur Gewinn dabei. Weiter heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid. Der natürliche Mensch will Vergeltung, wie du mir, so ich dir. Und die Gerechtigkeit scheint erst dann wiederhergestellt, wenn das Maß des Bösen, was ich erlitten habe, dem anderen zurückgezahlt ist. Dann ist wieder Gerechtigkeit hergestellt. Das Neue Testament sieht das anders. Wer Böses mit Bösem vergilt, verschärft das Böse. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das war die Jahreslosung 2011. Und nun ganz wichtig, das Böse müssen wir nicht nur erleiden, das ist auch etwas, was wahr ist, sondern man kann auch etwas dagegen tun. Petrus sagt, dagegen segnet. Übrigens sieht das Paulus ganz genauso im Römerbrief, wo die Jahreslosung herkommt. Da ist es nicht weit weg von der Jahreslosung 2011. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Und segnen, das heißt immer Gutes reden. Das ist die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen. Dann natürlich weiter auch etwas Gutes von Gott her reden, etwas Gutes von Gott her mitteilen, gewissermaßen Lebenselemente Gottes mitteilen, auf den anderen legen, und zwar auch auf den, der mir gerade Not bereitet, wo wie eine Quelle des Bösen sich auftut, dagegen segnet. Ich lege Lebenselemente Gottes auf diesen Bruder, auf diese Schwester, auf die Stellen der Not, den Frieden Gottes, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die Freude Gottes oder was gerade nötig ist und fehlt. Segnen ist gewissermaßen wie ein Beten von Gott her, von oben her, hinein in die Not, die nach unten Bewegung Gottes. Das Bitten, das Danken, das Loben, das ist Beten zu Gott hin, aber das Segnen, Beten von Gott her. Im Hebräischen Barach bedeutet dieses Wort auch Gutes über Gott sagen und wird verwandt, wenn es um das Loben geht. Im Leben einer Gemeinschaft ist es ganz wichtig, wie reden wir übereinander. Und Worte sind nicht nur Schall und Rauch. Jedenfalls bei Gott nicht. Sie können zerstören oder aufbauen, binden oder lösen, töten oder lebendig machen, den Himmel in Bewegung setzen oder auch die Hölle. Und Worte haben nicht nur eine Außenwirkung, sondern immer auch eine Innenwirkung, nämlich was ich rede, prägt mich. Scheltwort gegen Scheltwort, das ist keine Kleinigkeit bei Gott. Der Schaden ist beträchtlich. Die Bibel bewertet das Reden gewöhnlich viel ernster, als wir das tun. Bei uns sind Worte meist nur Schall und Rauch. Die Worte haben eine Abwertung bekommen, bei Gott nicht. Man beachte allein mal, was in der Bergpredigt steht über das Reden. Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Das muss man mal hören, gerichtet werden. Das ist keine Kleinigkeit. Oder wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Da merkt man den ganzen Ernst. Wir kennen diese Worte, die rauschen dann ganz schnell an uns vorbei, aber die sind so gemeint. Oder eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist vom Übel. Das ist Bergpredigt. Nun ist die Bedeutung unserer Worte und die Bedeutung unseres Redens deshalb so groß, weil Gott und Wort sehr eng zusammengehören. Die Welt ist durch das Wort geschaffen. Durch das Wort werden wir in die Gemeinschaft Gottes gerufen. Durch das Wort gibt es auch Gemeinschaft untereinander. Das Wort ist Träger des Evangeliums. Durch das Wort wird neues Leben gezeugt. Viererlei Acker. Die Saat ist das Wort Gottes. Oder Johannes 1, Vers 18, er hat uns gezeugt nach seinem Willen und durch das Wort der Wahrheit. Wiedergeburt durch das Wort. Durch das Wort empfangen wir Vergebung der Sünden in der Absolution. Durch das Wort werden Menschen freigesprochen von finsteren Mächten. Bis dahin, dass es im Johannesevangelium heißt, das Wort ward Fleisch. Also wir merken, Wort und Gott gehören ganz eng zusammen. Und was bei Gott wichtig ist, das ist immer sofort auch die Zielscheibe des Feindes. Er greift die interessanten Dinge an. Und deswegen steht schon auf den ersten Seiten der Bibel, sollte Gott gesagt haben. Oder es wird die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes in Frage gestellt. Oder es wird das Wort Gottes als Waffe uns aus der Hand geschlagen. Oder es wird immer wieder die stille Zeit boykottiert. Das ist Strategie des Feindes. Unser Reden ist ein ganz besonderes Einfallstor des Feindes. Jakobus betont ja im dritten Kapitel, wo es um das Reden in besonderer Weise geht, die Kleinigkeit der Zunge angesichts der großen Dinge, die sie anrichtet. Ein kleines Feuer, welch einem Wald zündet es an. Mit einem Zaum wird der ganze Körper des Pferdes gesteuert. Mit einem kleinen Steuerruder werden große Schiffe gelenkt. Also was hier von der Zunge und vom Reden gesagt wird, das ist enorm. Und dann heißt es bei Jakobus, die Zunge befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selber von der Hölle entzündet. Petrus zitiert an dieser Stelle Psalm 34, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Also noch einmal, die Zunge ist in unserem menschlichen Miteinander, im Leben einer Gemeinschaft, ein Schwachpunkt erster Güte. Und Gott hat sie, die Zunge, in besonderer Weise im Blick. Und es ist gut, wenn unsere Aufmerksamkeit an dieser Stelle geschärft wird. Hier entscheidet sich viel. Die seelsorgerliche Relevanz liegt auch auf der Hand, wenn es zum Beispiel um die Beherrschung des Leibes geht, dann sagt ja Jakobus, das hat viel mit dem Reden zu tun. Da denkt keiner dran. Man wundert sich über manche Sünden, dass sie nicht aufhören und die Wurzel ist das böse Reden. Die Auswirkung im Zusammenleben von Menschen ist an dieser Stelle enorm. Und da geht es nicht nur um Lüge und Halbwahrheit, sondern um jedes böse Wort. Es geht genauso um jede lieblose Kritik an anderen, das Herabsetzen von Personen in Worten und Gesten und jede Weitergabe von nachteiligen Berichten. Und dann stellt Petrus auch folgenden Zusammenhang her, muss man auch hören. Wo viel Abfälliges und Negatives geredet wird, ist es für Gott schwer, Gebete zu erhören. Es heißt im nächsten Vers, die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Im Umkehrschluss, wo böse geredet wird, da gibt es keine Gebetserhörung. Und mit unserem negativen Reden belasten wir die Atmosphäre unserer Gemeinschaft enorm. Da steht Unausgesprochenes im Raum, geht Belastendes aus. Nicht Freimachendes, nicht Fröhliches, sondern immer wie eine Decke, die sich über alle legt. Man ist an Jesaja 58 erinnert, wo das Volk Gottes mit Inbrunst fastet, wo es tatsächlich nach Gott verlangt, auch nach den Weisungen Gottes verlangt und dass Gott etwas tut und dass Gott auf dem Plan ist. Also das, was wir oft auch auf dem Herzen haben, dass Gott durchkommt, dass Gott wahrgenommen wird, dass Gott die Dinge in die Hand nimmt, dass Gott ein Neues schenkt. Das ist also dort ganz echt da, ganz lebendig da. Aber, und da steht dann dabei, es wird nicht erfahren, das Nahesein Gottes. Gott ist nicht zu erkennen, man bekommt keine Weisung, er ist wie nicht anwesend. Und dann wird auch die Frage beantwortet, warum? Und da heißt es Jesaja 58, weil ihr zankt, weil ihr hadert, mit gottloser Faust reinschlagt, mit Fingern aufeinander zeigt, wieder einander redet, Macht ausübt, einander unterdrückt und Gott hat kein Gefallen daran. Und es geht die Ermutigung aus in diesem prophetischen Wort, einfach ein Stück Barmherzigkeit zu üben mit dem anderen. Ihn auch freizugeben, den anderen, den Bruder, die Schwester, ihn nicht zu unterdrücken, nicht irgendwo hineinzuzwingen in etwas. Und allein ein wenig Barmherzigkeit und ein Loslassen des anderen bewirkt, dann wird dein Licht hervorbrechen und deine Heilung schnell voranschreiten. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Unwahrscheinlich. Petrus fragt, wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Das Wort Eifer hat in der Bibel sowohl eine positive als auch eine negative Bedeutung. Auf der einen Seite wird mit Eifer bezeichnet der Einsatz, der ganze Einsatz für etwas Höchstes und der Einsatz, ein Ziel zu erreichen. Und auf der anderen Seite wird mit Eifer bezeichnet ein heftiges Gefühl der Niedertracht, die das Leben einer Gemeinschaft ganz heftig stören kann. Die negative Seite von Eifer ist genau das Gegenteil von Liebe. Wir sprechen meist von Neid und Eifersucht. Das sind Dinge, die im Leben einer Gemeinschaft keine Kleinigkeit darstellen. Im Bedeutungsgefälle dieses Wortes im Griechischen liegt dann auch Groll, Bitterkeit, Streitsucht, Hader oder auch Verlustängste, Und meist wird Eifer in diesem negativen Sinne ausgelöst durch Vergleichen. Und zwar mit anderen, die es scheinbar besser haben als ich, die geachtet sind, die anerkannt sind, die Gaben haben, die etwas zustande bringen, die bevorzugt werden. Und dann ist der Neid da und die Eifersucht da. Das sind alles Dinge, die ich gerne selber haben möchte und Gott gibt sie mir nicht. Und durch Vergleichen entsteht ganz schnell eine bittere Wurzel. Und der Neid und die Eifersucht werden genährt. Dazu kommen dann noch Verletzungen der Seele, mangelndes Selbstwertgefühl. Das ist immer eine Mischung in einer Gemeinschaft, aus der heraus viel Not entsteht. Gott sagt dazu Nein. Dieses Gift muss zerstört werden, wie das Gift in Syrien. Es muss entsorgt werden, sonst steht eine Gemeinschaft immer vor ernsthaften Problemen. Wie geschieht das? Was kann man da machen? Ich sage mal ganz schlicht zu: Den negativen Eifer kann man überwinden durch den positiven Eifer, nämlich, dass ich dem Guten nacheifere, wie das Petrus hier sagt, dass ich für Gott eifere, dass ich mich ganz klar und entschieden auf die Seite Gottes stelle, auch wenn das im Augenblick gegen mein Gefühl geht, dass ich die negativen Gefühle und die Minderwertigkeitskomplexe nicht so hoch ansiedle wie den lebendigen Gott, der doch für mich ist. Dass ich gewissermaßen die notvollen Stellen, woraus Neid und Eifersucht kommen, einhülle mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes oder diese Wunde geradezu mit Jesus selber und seinem Blut verbinde. Wenn ich in Gottes Hand bin, dann kann mir auch das nichts mehr schaden. Allerdings muss man auch an dieser Stelle sagen, wo Neid und Eifersucht sind und wo Menschen ein angekratztes Selbstwertgefühl haben, ist immer auch die Gemeinschaft gefordert an dieser Stelle, sich auch zu diesen Gliedern zu stellen und darauf zu achten, dass auch diese Glieder wertgeachtet werden in der Gemeinschaft, weil in der Wertachtung auch eine Heilung liegt. Dass jedes Glied einen unverwechselbaren Platz bekommt und auch bestätigt wird von der Gemeinschaft. Und so kann immer eine Gemeinschaft mit dazu beitragen und muss es auch, dass solche negativen, giftigen Dinge in seiner Mitte nicht passieren. Das Letzte: Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Eine Gemeinschaft wird uns nie von den Leiden Christi befreien können. Im Gegenteil, wir werden auch in einer Gemeinschaft dort ganz mit hineingenommen. Das heißt, wir werden manche Ungerechtigkeit hinnehmen müssen. Wir werden an manchen Stellen nicht verstanden werden. Man kann sich oft selber nicht ins rechte Licht rücken. Es wird uns da nicht anders gehen als Jesus selber, den man missverstanden hat, den man abgetan hat. Es wird uns nicht anders gehen als den Aposteln, die man nicht wertgeachtet hat, die man wie Abschaum der Menschheit behandelt hat. Es wird uns als Kinder Gottes auch in einer Gemeinschaft nicht anders gehen. Auch dieses Element des Lebens Jesu und der Apostel wird immer auch irgendwie und irgendwo in unserer Mitte sein. Vom Gottesknecht bei Jesaja heißt es, seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Der Gottesknecht schweigt. Und als er gemartert wurde, litt er willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Es gibt Vorgänge unter den Kindern Gottes und auch in einer lebendigen geistlichen Gemeinschaft, da kann man nur still sein und die Hände falten. Da bringen Diskussionen und Auseinandersetzungen und Rechtfertigung nichts, aber auch gar nichts. Da kann man nur ganz bei Jesus bleiben, still bei Jesus bleiben, bei dem stillen Jesus, der sich nicht gewehrt hat und willig war wie ein Lamm, und ihn im Herzen heiligen. Man muss doch nicht denken, als widerführe einem etwas Besonderes, sagt Petrus, sondern das gehört dazu. Wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leidet, so seid ihr doch selig. Durch angenommenes Leid, durch stilles Leiden im Namen Jesu, bewusst und aktiv bejaht und angenommen, aus einer Freiheit heraus, werden erlösende Kräfte innerhalb einer Gemeinschaft freigesetzt. Dann bekommt man auch Frieden mitten im Streit. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.